Willkommen im Denkraum, einem Podcast über Fragen, die mich beschäftigen, erstellt mit Hilfe von KI-Werkzeugen. Mein Name ist Georg Redelhammer und heute reden wir über ein Thema, das leider sehr aktuell ist: Krieg und Frieden. Wir haben im März 2026 drei große offene Kriegsschauplätze: Ukraine, Iran, Gaza. Und die Frage, die sich jeder stellt: Wie endet das? Wie entsteht Frieden? Die meisten Diskussionen, die man dazu hört, bleiben an der Oberfläche. Wer hat angefangen? Wer hat Schuld? Wer soll nachgeben? Aber die wirklich interessante Frage ist eine andere. Gibt es eine Mechanik hinter Friedensprozessen? Gibt es Muster, die bestimmen, ob ein Frieden hält oder zerbricht? Und genau das schauen wir uns heute an. Wir gehen zurück in die Geschichte. Sechs Kriege, vom 30-jährigen Krieg bis Vietnam. Wie haben sie angefangen? Und vor allem, wie kam der Frieden zustande? Wer waren die Gewinner? Wer die Verlierer? Und was hat bestimmt, ob dieser Frieden gehalten hat oder nicht? Ich habe diese Analyse bewusst nicht als Meinung aufgebaut, sondern als Faktenanalyse. Sechs Kriege, sechs Friedensschlüsse und daraus ein Muster. Und dann werden wir dieses Muster auf die drei Konflikte anwenden, die uns heute beschäftigen. Dieses Thema hat für mich auch einen persönlichen Bezug. Mein Vorfahre, Hans-Heinrich Redelhammer, war von 1925 bis 1929 der persönliche Referent von Außenminister und Friedensnobelpreisträger Gustav Stresemann. Er war also direkt dabei, als die Locarno-Verträge verhandelt wurden, eines der ambitioniertesten Friedensprojekte des 20. Jahrhunderts. Dazu komme ich am Ende noch. Aber zuerst die Analyse, wie immer mit mir und meiner treuen KI-Avatarin.
23. Mai 1618. Stell dir die Szene mal vor. Prager Burg, ein extrem hitziges Wortgefecht und plötzlich packen protestantische böhmische Adlige drei Männer, also zwei kaiserliche Räte und einen Sekretär, und sie werfen die kurzerhand aus dem Fenster.
17 Meter tiefer Fall.
Richtig, 17 Meter. Und das absolut Verrückte daran, alle drei überleben das.
Ein ikonisches Bild.
Ja. Die landen nämlich in einem riesigen Misthaufen direkt am Fuß der Burgmauer. Aber naja, das Resultat dieses sogenannten Prager Fenstersturzes ist absolut verheerend. Das entzündet einen Konflikt, der einfach mal 30 Jahre lang durch ganz Europa wütet und 8 Millionen Menschen das Leben kostet.
8 Millionen. 30 Jahre lang andauerndes Sterben mit unkontrollierbaren Momenten.
Aber wie enden sie? Genau das ist es, was wir heute für dich auf den Seziertisch legen. Wir schauen uns in diesem Deep Dive die Mechanik des Friedens an.
Und das ist ein total entscheidender Perspektivenwechsel, finde ich. Wir neigen ja dazu, Friedensschlüsse irgendwann als einfache Unterschriften unter Dokumenten zu betrachten.
So als Schlusspunkt der Geschichte.
Genau. Aber wenn wir tief in die historischen Datenblätter und diplomatischen Aufzeichnungen der letzten 400 Jahre schauen, sehen wir, dass Frieden eben keine Tinte auf Papier ist. Es ist ein hochkomplexes, fast mathematisches System aus sehr spezifischen Bausteinen.
Also eine echte Mechanik.
Richtig. Wenn bestimmte mechanische Prinzipien fehlen, wird der Krieg unweigerlich wieder ausbrechen. Wenn sie aber vorhanden sind, kann selbst nach den schlimmsten Verwüstungen eine jahrhundertelange Stabilität folgen. Unser Ziel heute ist es, diese 7 Prinzipien der Friedensmechanik herauszuarbeiten und direkt auf die hochaktuellen Krisen in der Ukraine, im Iran und in Gaza anzuwenden.
Das bedeutet, wir können aus der Geschichte ganz konkrete Regeln ableiten. Lass uns da direkt bei diesem 30-jährigen Krieg bleiben, die 1618 begann. Als der 30-jährige Krieg dann schließlich 1648 mit dem Westfälischen Frieden endete, glich diese diplomatische Lösung einem logistischen Albtraum. Es gab 109 verschiedene Delegationen. 109!
Und die haben 4 Jahre lang verhandelt.
4 Jahre, ja. Aber das Verrückte ist, die taten das nicht in einem Raum. Die saßen in 2 verschiedenen Städten, in Münster und in Osnabrück.
Weil die Protestanten und die Katholiken sich schlichtweg geweigert haben, sich im selben Raum aufzuhalten.
Genau. Das Level an Misstrauen war absolut toxisch. Die konnten sich nicht mal ansehen.
Das Faszinierende daran ist aber, und das ist wirklich bemerkenswert, dass dieser Friedensschluss einer der stabilsten der europäischen Geschichte ist. Der hielt über 100 Jahre.
Okay, aber wie ist das möglich bei so viel Hass?
Weil hier 2 fundamentale Prinzipien der Friedensmechanik extrem konsequent angewendet wurden. Das allererste Prinzip lautet: Adressiere die tiefen Wurzeln, nicht nur die oberflächlichen Symptome.
Also die Religion in diesem Fall.
Exakt. Die Kernursache war die Frage, wer über die Religion in einem Gebiet bestimmt. Der Westfälische Friede hat diese Frage endgültig gelöst, indem er quasi das moderne, souveräne Staatensystem erfunden hat. Man hat ein völlig neues Fundament gegossen. Prinzip Zeit. Diese Verhandlungen dauerten eben 4 volle Jahre. Man hat sich buchstäblich durch jedes noch so kleine juristische Detail gearbeitet.
Während draußen noch gekämpft wurde.
Ja, genau. Echter tragfähiger Frieden nach existenziellen Krisen braucht eine enorme zeitliche Ausdehnung, um Kompromisse auszutarieren und Emotionen abkühlen zu lassen.
Okay, wir haben also Prinzip 1, Wurzeln adressieren, und Prinzip 2, Zeit nehmen. Ich will da direkt einen Schritt weitergehen zu einem Konzept, das auf den ersten Blick, naja, total unbefriedigend wirkt. Wir springen in die Mitte des 18. Jahrhunderts zum Siebenjährigen Krieg.
Der erste echte Weltkrieg, wenn man es so will.
Genau. Preußen unter Friedrich dem Großen kämpft im Grunde gegen den halben Kontinent. 1762 steht Preußen kurz vor der totalen Auslöschung. Die Hauptstadt ist geplündert, die Armee ist dezimiert. Und dann passiert das sogenannte Mirakel des Hauses Brandenburg.
Einer meiner absoluten Lieblingsmomente in der Geschichte.
Es ist so absurd. Die russische Zarin stirbt völlig überraschend. Ihr Nachfolger, Peter III., ist rein zufällig ein geradezu fanatischer Bewunderer von Friedrich dem Großen.
Ein echtes Fanboy-Momentum in der Weltpolitik.
Total. Er zieht die russischen Truppen sofort ab und schließt Frieden. Eine einzige Todesnachricht dreht den kompletten Krieg.
Das ist ein klassischer schwarzer Schwan. Aber viel wichtiger für unsere Friedensmechanik ist das, was kurz darauf, 1763, im Frieden von Hubertusburg passierte. Preußen durfte die strategisch wichtige Region Schlesien behalten. Ansonsten wurden die Grenzen exakt so wiederhergestellt, wie sie vor dem Krieg waren.
Moment, aber wenn ich mir das rein strategisch ansehe, ist das doch ein massiver Fehlschlag für die Gegner Preußens. Oder die hatten Friedrich den Großen am Rand der Vernichtung und am Ende geht der Krieg quasi unentschieden aus. Warum ist ein Unentschieden nach so einem Blutbad eine gute Idee?
Weil es uns Prinzip 3 liefert, die Erträglichkeit.
Erträglichkeit.
Ja, ein Friedensvertrag muss keine absolute Gerechtigkeit herstellen. Gerechtigkeit ist nach einem Krieg ohnehin eine Illusion, weil jede Seite sich im Recht sieht. Ein Frieden muss lediglich für alle beteiligten Seiten erträglich sein. Hubertusburg war für niemanden ein Triumph, aber es war für alle Seiten lebbar. Niemand wurde existenziell bestraft.
Erträglichkeit schlägt Gerechtigkeit. Das ist hart, aber irgendwie logisch. Ein Kompromiss, den man nicht liebt, mit dem man aber leben kann.
Genau. Und das ist der perfekte Hebel, um zu betrachten, was passiert, wenn man dieses Prinzip komplett über Bord wirft. Wenn man Erträglichkeit durch maximale Bestrafung ersetzt.
Hier wird es nämlich wirklich interessant. Wir gehen ins frühe 20. Jahrhundert.
Wir reden vom Ersten Weltkrieg. 2 Schüsse von Gavrilo Princip in Sarajevo auf Franz Ferdinand lösen 17 Millionen Tote aus.
Und 1919 setzten sich die Siegermächte in Versailles zusammen und erschufen das absolute Gegenteil von Hubertusburg.
Versailles ist das Paradebeispiel eines mechanischen Versagens. Es war der ultimative Bestrafungsfrieden. Das Deutsche Reich verlor 13% seines Territoriums, musste 132 Milliarden Goldmark zahlen. Und was psychologisch extrem fatal war, die alleinige Kriegsschuld anerkennen.
Das ist genau der Punkt, wo die Mechanik für mich einfach mathematisch unmöglich wird. Du nimmst einem Land seine wichtigsten industriellen Ressourcen und verlangst gleichzeitig gigantische Summen in Gold. Das zwingt den Staat doch unweigerlich dazu, endlos Papiergeld zu drucken, was direkt in die Hyperinflation führt.
Genau. Die wirtschaftliche Zerstörung war programmiert, aber der viel tiefere Schaden entstand durch die Verletzung unseres vierten Prinzips. Würde.
Ah, die Demütigung.
Richtig. Ein Friedensprozess, der auf der bewussten, institutionellen Demütigung eines Volkes aufbaut, pflanzt sofort die Saat für den nächsten Krieg.
Und die Inszenierung in Versailles war in dieser Hinsicht absolut meisterhaft böseartig. Die deutsche Delegation durfte nicht verhandeln, sie durfte nur unterschreiben.
Und auch der Ort war Demütigung. Exakt im Spiegelsaal von Versailles.
Genau der Raum, in dem 1871 das Deutsche Kaiserreich ausgerufen wurde.
Ja, man wählte bewusst den heiligsten Ort der deutschen Nationalgeschichte für die ultimative Demütigung. Das Resultat kennen wir alle. Adolf Hitler beschwor Rache für die Demütigung. 14 Jahre später war er an der Macht. Und hier müssen wir einen starken Kontrast ziehen. Oft wird argumentiert, die Zeit damals war ebenso. Bestrafung war die einzige Sprache der Diplomatie. Aber das stimmt schlichtweg nicht. Schauen wir mal auf Locarno, 1925.
Nur 6 Jahre später.
Genau. Gleiches Land, gleiche Ausgangslage nach dem Weltkrieg, aber ein völlig anderer Ansatz. Der Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich. Außenminister Gustav Stresemann in Deutschland und Aristide Briand in Frankreich wählten den Weg der Kooperation.
Locarno funktionierte fundamental anders. Deutschland bot von sich aus, also völlig freiwillig, an, seine Westgrenzen endgültig zu akzeptieren. Kein Zwang, keine Wehr im Rücken.
Und sie etablierten Schiedsgerichte für zukünftige Streitigkeiten, anstatt direkt mit Krieg zu drohen. Das Prinzip der Würde wurde wiederhergestellt. Deutschland verhandelte wieder auf Augenhöhe.
Das ist ein enormer Kontrast. Versailles war Bestrafung und scheiterte katastrophal. Locarno war Kooperation, brachte Schiedsverfahren statt Krieg und brachte Stresemann und Prianziger den Friedensnobelpreis. Es war extrem stabil.
Bis die Weltwirtschaftskrise kam. Ja, aber die Frage ist, hat die Welt aus Versailles gelernt? Die Antwort liegt im Umgang mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
1945 lag Europa sprichwörtlich in Schutt und Asche. Angefangen hatte es am 1. September 1939 mit dem Gleiwitz-Zwischenfall. Und bei der Casablanca-Konferenz 1943 hatte Roosevelt noch die bedingungslose Kapitulation gefordert. Er wollte unbedingt eine neue Dolchstoßlegende verhindern.
Die bedingungslose Kapitulation war der militärische Schlussstrich. Aber der Friedensaufbau danach folgte einer völlig neuen Logik. Man hatte die Lektion verstanden. Armut erzeugt Extremismus. Wohlstand stabilisiert Demokratien. Das führt uns zum fünften und sechsten Prinzip. Institutionen und wirtschaftliche Verflechtung.
Da kommt dieser ikonische Moment 1947 in Harvard. US-Außenminister George Marshall tritt ans Pult, redet nur 12 Minuten und kündigt das größte Wiederaufbauprogramm der Geschichte an, den Marshall-Plan. 150 Milliarden in heutigen Dollar.
Ein beispielloser Akt.
Aber Moment mal, ich werf da mal kurz ein. Warum den Feind aufbauen, der gerade Europa in Asche gelegt und amerikanische Soldaten getötet hat? Wie verkauft man das seinen Wählern?
Durch kühle Logik. Man machte aus Feinden Verbündete. Man knüpfte das Geld an die Bedingungen der Zusammenarbeit. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die daraus hervorging, war ein physikalischer Mechanismus gegen Krieg.
Wie meinst du das physikalisch?
Wenn du die Schwerindustrie zweier tief verfeindeter Länder in eine gemeinsame Behörde zwingst, entziehst du ihnen die Fähigkeit, heimlich aufzurüsten. Du kannst keine Panzer bauen, wenn der andere am gemeinsamen Hochofen sieht, wohin der Stahl fließt. Der Krieg wird materiell unmöglich. Verträge kann man zerreißen, Institutionen nicht so leicht.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Was passiert denn, wenn die Kämpfe zwar enden, aber die Diplomatie versagt? Dann landen wir im Kalten Krieg, oder?
Ja, schauen wir auf Korea, 1950 bis 1953.
Am Ende wird ein Waffenstillstand unterschrieben, entlang des 38. Breitengrades.
Aha.
Aber Präsident Syngman Rhee weigerte sich 1953, das zu unterschreiben.
Und 1954 legte US-Außenminister Dulles einen chinesischen Friedensvertrag strikt ab. Das Resultat? Seit 73 Jahren haben wir einen eingefrorenen Konflikt zwischen Nord- und Südkorea. Technisch herrscht dort immer noch Krieg.
Nur Symptome eingefroren, keine Wurzeln gelöst.
So ist es.
Ähnliches sehen wir beim Vietnamkrieg. Die Tet-Offensive 1978 war militärisch ein Desaster für den Norden, beendete aber politisch den Krieg für die USA. Dann folgten 5 Jahre Verhandlungen bis zu den Pariser Abkommen 1973.
Ja, und das bringt uns zum 7. Prinzip. Drittparteiengarantien. Ohne Überwachung und Drittparteiengarantien ist ein Friedensvertrag nur ein Stück Papier. In Vietnam gab es niemanden, der den Frieden erzwungen hätte.
Das ist wie ein Pflaster auf einem Knochenbruch, das bei der ersten Bewegung reißt. 1975, viel Saigon. Wir alle kennen die Bilder von den Hubschraubern auf der US-Botschaft.
Lass uns alle bisherigen historischen Puzzleteile mal zu einem klaren Muster zusammenfügen. Das ist jetzt wichtig.
Gerne. Also, für dich als Zuhörer, hier sind präzise die 7 Prinzipien der Friedensmechanik.
Erstens, Kooperation schlägt Bestrafung. Denken wir an Locarno versus Versailles.
Zweitens, Wurzeln adressieren.
Nicht nur Symptome.
Westfalen löste die Religionsfrage, Korea fror nur Linien ein.
Drittens, Erträglichkeit. Ein Frieden muss nicht perfekt sein.
Viertens, die Würde wahren. Die Demütigung im Spiegelsaal brachte uns den Zweiten Weltkrieg.
Fünftens, Institutionen statt nur Verträge.
Sechstens, wirtschaftliche Verflechtung. Der Marshallplan machte Krieg einfach unwirtschaftlich.
Und siebtens, Drittparteiengarantien. Jemand muss den Vertrag im Notfall erzwingen.
Was bedeutet das alles nun für uns heute im Jahr 2026? Lass uns diese Prinzipien mal auf aktuelle Konflikte legen, völlig sachlich und ohne jede politische Parteinahme. Nehmen wir die Ukraine.
Ein sehr gutes Beispiel für diese Mechanik.
Wir haben jetzt 3 Verhandlungsrunden seit Januar 2026 hinter uns. Laut Zelensky gibt es 90% Einigung, aber der Streitpunkt bleibt das Territorium. Truppenstationierungen nach Artikel 5 Vorbild stehen im Raum.
Und hier muss man vor dem Korea-Szenario warnen. Durch die russische Offensive und die abgelenkten USA droht ein bloßes Einfrieren der Linien. Die zentrale Frage ist, kommt hier ein Marshallplan-Moment, also eine echte wirtschaftliche Einbindung, oder bleibt es beim Waffenstillstand?
Ohne Marshallplan droht wieder nur ein Pflaster auf dem Knochenbruch. Wie sieht es im Iran aus? Wir hatten die israelisch-US-amerikanischen Luftschläge vom Februar 2026. Kurz davor hatte der Oman ja einen echten Durchbruch mit den IAEA-Inspektionen verkündet, den Trump dann ablehnte.
Und nach Khamenis Tod gibt es jetzt ein Machtvakuum. Wenn wir die 7 Prinzipien anwenden, ist die Note hier schlichtweg ungenügend.
Kein Prinzip wird erfüllt.
Richtig. Es gibt keinen kooperativen Ansatz. Keine Zeit für Diplomatie und vor allem keine Würde im Umgang miteinander. Ohne die externe Vermittlung vom Oman oder anderen ist Frieden dort völlig illusorisch.
Das ist extrem düster. Schauen wir noch auf Gaza. Wir haben einen brüchigen Waffenstillstand seit Oktober 2025. Jetzt laufen diese Phase-2-Gespräche zur Hamas-Entwaffnung.
Hier müssen wir den Finger in die Wunde legen, bei Prinzip Nummer 2. Ursachen lösen.
Solange die Frage nach einem palästinensischen Staat offen bleibt, droht uns auch hier das Korea-Syndrom.
Absolut. Die Geschichte zeigt uns einfach, ungelöste Wurzeln verhindern jeden echten Frieden, egal wie viele Papiere man unterschreibt.
Wahnsinn, wie sich das durch die Jahrhunderte zieht. Geschichte wiederholt sich zwar nicht exakt, aber sie reimt sich, wie man so schön sagt. Verträge allein enden Kriege nicht. Erst die richtige Mechanik aus Würde, Kooperation und Institutionen schafft Dauerhaftigkeit.
Und dazu möchte ich uns allen, die uns zuhören, noch einen wirklich provokanten Gedanken mit auf den Weg geben, der über unsere Quellen hinausgeht. Wir haben heute gesehen, wie stark historische Friedensschlüsse auf persönlicher Würde, auf Zeit zu Verhandlungen und dem wirtschaftlichen Wert menschlicher Arbeit beruhen. Aber wie verändern sich diese 7 Prinzipien in der Zukunft?
Wenn sich die Kriegsführung ändert.
Genau. Kriege werden zunehmend von autonomen Drohnen und KI geführt. Weit weg von der menschlichen Wahrnehmung. Gleichzeitig entkoppeln sich globale Wirtschaften durch Automatisierung. Also kann ein Algorithmus das Konzept der Würde eines besiegten Landes überhaupt noch in einen Friedensprozess einprogrammieren? Versteht eine KI, warum man den Feind vielleicht ein kleines Stück Land überlassen muss? Einfach nur, um sein Gesicht zu wahren. Wenn die Maschinen übernehmen, fehlt vielleicht genau diese menschliche Erträglichkeit. Ein Gedanke zum Mitnehmen. Sechs Kriege, 6 Friedensprozesse, 7 Prinzipien. Was sagt uns das für die Konflikte, die wir gerade erleben? Schauen wir auf die Ukraine. Verhandlungen laufen. Ein Konzept mit Sicherheitsgarantien liegt vor. Westliche Staaten sind bereit, Truppen zu stationieren. Die Frage, die sich aus der Geschichte stellt, wird das ein Marshallplan-Moment, bei dem Wiederaufbau und institutionelle Einbindung einen dauerhaften Frieden schaffen? Oder wird es ein Korea-Szenario, ein eingefrorener Konflikt entlang der Frontlinie, der technisch kein Frieden ist? Die Geschichte zeigt, beides ist möglich. Es hängt davon ab, ob die Verhandlungen über einen bloßen Waffenstillstand hinausgehen. Beim Iran sehen wir maximalistische Forderungen auf beiden Seiten und militärische Eskalation statt Diplomatie. Demütigungen von beiden Seiten. Wenn wir die 7 Prinzipien dagegen halten, stellen sich klare Fragen. Wo ist der kooperative Ansatz? Wo ist die Zeit für Verhandlungen? Wo bleibt die Würde für die Gegenseite? Die Geschichte zeigt nicht, dass es unmöglich ist, aber sie zeigt, dass ohne diese Elemente bisher kein dauerhafter Frieden entstanden ist. Gaza ist vielleicht das deutlichste Beispiel für ein historisches Muster. Ein Waffenstillstand steht, Phase 2 Verhandlungen laufen. Aber die Grundfrage bleibt offen. Wird es einen palästinensischen Staat geben? Die Geschichte sagt, solange die Wurzel eines Konflikts nicht adressiert wird, hält kein Friede. Der Westfälische Friede hat die Religionsfrage gelöst. Der Marshallplan hat die Armutsfrage gelöst. Korea hat die Vereinigungsfrage offen gelassen und ist bis heute im Kriegszustand. Was passiert, wenn auch hier die Grundfrage offen bleibt? Ich kann keine Antworten geben. Ich kann aber versuchen, die richtigen Fragen zu stellen. Die Geschichte liefert uns die Werkzeuge, die Mechanik. Ob wir sie anwenden, ist eine Entscheidung, die gerade in Washington, Moskau, Teheran und Jerusalem getroffen wird. Was mich an dieser ganzen Recherche am meisten beschäftigt, die Mechanik ist nicht neu. Wir wissen seit 1648, wie Frieden funktioniert. Kooperation statt Bestrafung. Wurzeln adressieren, Institutionen bauen, Garanten einbinden, Zeit nehmen, wirtschaftlich verflechten und Würde wahren. Und damit komme ich zu etwas Persönlichem. Mein Vorfahre, Hans-Heinrich Redelhammer, der Bruder meines Großvaters, war von 1925 bis 1929 der persönliche Referent des deutschen Außenministers und Friedensnobelpreisträgers Gustav Stresemann. Er hat am Tisch gesessen, als die Locarno-Verträge verhandelt wurden. Er hat erlebt, wie kooperative Diplomatie funktioniert, wie aus Feinden Partner werden. Und er hat erlebt, wie alles zerbrach, als die Weltwirtschaftskrise kam und Hitler die Macht übernahm. Hans Riedelhammer hat daraus seine eigenen Konsequenzen gezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Oberbürgermeister von Wiesbaden. Er gründete die Deutsch-Französische Gesellschaft mit, um genau das zu tun, was Stresemann begonnen hatte: Brücken bauen zwischen ehemaligen Feinden. Später führte er als Präsident die Stresemann-Gesellschaft. Er hat sein ganzes Leben nach dem Krieg dem Gedanken gewidmet, dass Verständigung möglich ist, wenn man bereit ist, sie zu versuchen. Für mich als Nachfahre ist das keine abstrakte Geschichte. Es zeigt, dass einzelne Menschen in der Lage sind, die Lehren aus dem Krieg und Frieden in konkretes Handeln zu übersetzen. Stresemann hat es auf der diplomatischen Bühne getan. Riedelhammer hat es im Kleinen weitergeführt in Wiesbaden, in der deutsch-französischen Verständigung, in der Pflege eines Erbes. Die Muster sind da. Wir haben gesehen, wann Frieden funktioniert hat und wann nicht. In der Ukraine droht uns gerade ein endloses Korea-Szenario. Im Iran blockiert verletzter Stolz absolut jeden Fortschritt und in Gaza scheitert jeder Plan ohne eine echte, langfristige politische Vision. Wiederholen wir gerade ernsthaft die Fehler der Geschichte nochmal, indem wir einfach nur Frontlinien einfrieren? Wir wissen eines bestimmt: Dauerhafter Friede entsteht durch Kooperation und niemals durch Demütigung. Die Frage, die diese Folge offen lässt: Sind die Verantwortlichen von heute bereit, aus der Geschichte zu lernen? Das ist jetzt dein Denkraum. Lass ihn offen. Frieden beginnt mit Zuhören und der Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.